die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn die Leute betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis zuletzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Viele von euch wissen, dass wir zu Hause im letzten Jahr auch eine Hochzeit gefeiert haben. Und irgendwann zwischen 21 und 22 Uhr kommt eine meiner Töchter zu mir und sagt, Papa, das alkoholfreie Bier ist alle. Nun spricht das ja für eine Hochzeitsgesellschaft, wenn das alkoholfreie Bier alle ist. Aber darum ging es ja gar nicht. Es war eine ähnliche Situation wie die, die wir hier in der Bibel gehört haben. Aber das ist absolut kein Problem, sagte ich. 400 Meter weiter ist der Rewe. Der hat bis 24 Uhr auf. Ich fahre da mal schnell hin und hole Neues. So geht das heute. Ich kam mir zwar ein bisschen komisch vor, dort in einer langen Schlange an der Kasse zu stehen mit einer flotten Fliege und gegeltem Haar und ein paar Kisten Alkoholfreies auf dem Band, aber was soll's? Die Peinlichkeit, als knausriger Brautvater dazustehen, dem die Getränke ausgegangen sind, die wäre größer gewesen. Und ich glaube, so zieht sich das inzwischen doch durch unser ganzes Leben. Wir haben für alles eine Lösung geschaffen. Wir sind rundum abgesichert. Für unsere Finanzen haben wir einen Berater rund um unser Geld, unsere Anlagen, unsere Versicherungen, unsere Renten, unsere Kredite. Für unseren Job, da haben wir eine gute Ausbildung und bemühen uns ständig um Weiterbildung. Für unsere Beziehungen haben wir Therapeuten und Psychologen engagiert. Für unsere Krankheiten haben wir Ärzte und für unsere Wehwehchen haben wir Medikamente. Und für unseren Hund gibt's Martin Rütter. Unser Leben findet nur noch mit Netz und doppeltem Boden statt. Das Wort, oder sollte man besser sagen, die Worthülse Sicherheit ist ständig und überall in aller Munde. Schalte den Fernseher ein und du wirst keine 5 Minuten warten müssen, bis das erste Mal der Begriff Sicherheit fällt. Unsere ganze Sprache, habe ich den Eindruck, hat sich komplett verändert. Wenn ich durch die unzähligen Verkaufskanäle im Fernsehen zappe, da heißt es nicht mehr, kaufen Sie diesen Schrott oder jenen Müll, sondern da wird gesagt, sichern Sie sich noch heute unser Angebot. Ja, was ist das für ein Quatsch, als ob ich unsicherer leben würde, wenn ich das nicht hätte. Sicher, sichern, Sicherheit. Und immer mehr spüren wir, dass es wohl eher das Pfeifen im Walde ist, weil wir merken, so unsicher wie heute war doch unser Leben schon lange nicht mehr. Und noch etwas fällt mir in diesem Zusammenhang auf. Wird nicht in genau dem Maße, wie unser Leben angeblich sicherer wird, es auch immer unglücklicher? Vielleicht ist das nur mein subjektiver Eindruck, aber zumindest in geistlicher Hinsicht verstärkt sich mir dieser Eindruck sehr. Wir haben alles im Griff. Wir haben auch in unseren Gemeinden, wir haben auch in unserer Frömmigkeit alles abgesichert. Wir haben uns um alles gekümmert, um Jesus ja nicht mehr bemühen zu müssen für unser Leben. Und zugleich ist der Schrei und die Sehnsucht von Gottes Kindern nach seinem übernatürlichen Handeln in unserem Leben so groß wie noch nie zuvor. Vor wenigen Tagen lief die Mehrkonferenz in Augsburg. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat. Über Bibel-TV konnte man dort jeden Abend ja Ausschnitte aus dieser Konferenz sehen. Da ist das ein zentrales Thema. Gottes übernatürliches Handeln. Ich habe danach gestern kurz bei der Vorbereitung gegoogelt und fand sofort eine Gemeindeseite. Da stand gleich auf der ersten Seite: Lobpreis bahnt den übernatürlichen Eingreifen Gottes den Weg. Hä? Dachte ich. Was soll Lobpreis? Warum, ihr Lieben, soll Gott denn übernatürlich unter uns eingreifen? Wir haben doch alles so organisiert, dass er genau das nicht mehr machen braucht. Nicht mehr machen muss. Oder etwa gar nicht mehr machen soll. Was wollen wir denn? Soll uns etwa ein drittes Bein wachsen? Wozu? Wer braucht das? Wer bitte braucht übernatürliches Handeln Gottes? Ein Leben, in dem Wunder Platz und Raum haben, ist immer ein Leben in der Nähe und in der völligen Abhängigkeit Gottes. Aber genau die wollten wir doch loswerden. Das war uns doch lästig. Das war doch das Unangenehme. Immer in dem Schatten eines anderen zu existieren. Deswegen haben wir doch alles dafür getan, um unser Leben mit Netz und doppeltem Boden so einzurichten, wie wir es heute haben. Wir brauchen keine Wunder mehr. Wir haben Rewe. Wenn wir Wunder brauchen, dann doch nur als Belustigung, zur Unterhaltung, als Beleg unserer Frömmigkeit, als Beweis, dass Gott doch noch mit uns ist. Am Strand liegen, ein kühles Bierchen nippen, die Börsenkurse auf dem Handy und dann noch ein Wunder. Na, das wär's doch mal. Such mir mal in der Bibel ein Wunder, welches sich in solch einem Umfeld ereignete. Wunder durch Gottes Handeln finden immer in einem dramatischen Umfeld statt. Da, wo es heiß hergeht, wo es um Tod, um Krankheit, um Hunger, um Existenzielles ging, da passieren in der Bibel in aller Regel Wunder. Ich sage bewusst in aller Regel, weil da unsere Geschichte heute hier mit der Hochzeit von Kana eigentlich eine Ausnahme bildet. Da geht es nicht um Existenzielles, wobei in Israel das auch nochmal einen anderen Stellenwert hat. Wenn dort einem Brautvater bei der Hochzeit die Getränke ausgehen, dann ist das nicht zu vergleichen mit dem, wenn es bei uns passiert. Das ist aber, quartieren wir es mal unter die Kategorie Peinlichkeiten ein. Aber selbst die Peinlichkeiten, die halten wir ja schon nicht mal mehr aus. Und auch da haben wir uns abgesichert. Wir brauchen auch bei Peinlichkeiten keine Wunder mehr. Wir haben Hakle Feucht und Orbis Ultra. Und Gott, der sich immer noch vehement weigert, da hinein ein Wunder zu tun, damit in unserem geordneten Leben seine Visitenkarte hinterlassen wird, den haben wir zur Religion erklärt. Wir halten uns inzwischen auch für religiöse Menschen. Und ich bin immer wieder erstaunt in Interviews, in Diskussionen, in Talkshows, wie wirklich fromme Menschen aus unseren Reihen sich dort auf eine Diskussion der Religiosität einlassen. Jesus, der hat seinen Platz in unserem Leben bekommen. Das kann jeder sehen. Denn wir sind ja nicht feige mit unserem Bekenntnis. Jesus, der ist ganz sicher in unserem Leben zu finden. Genauso wie die 6 Krüge hier in dieser Geschichte. Die waren nicht zu übersehen. Die standen ganz vorn beim Brautvater am Eingang. Fast drüber gestolpert bist du, wenn du rein wolltest. Nur stolpern konntest du nicht über sie, weil die so groß waren. 6 riesengroße Krüge mit dem Fassungsvermögen von 80 bis 120 Liter pro Krug. Die waren so groß, dass man nicht mal oben reinschauen konnte. Dann hätte man nämlich gesehen, dass die völlig leer waren, dass da gar nichts drin war. Und darum ging es auch schon gar nicht mehr, dass da was drin war. Ursprünglich dienten die den Juden dazu, für ihre rituellen Waschungen von Händen und Füßen vor jeder Mahlzeit, so wie Gott das dem Mose geboten hatte. Später wusch man dann nur noch die Hände. Das weiß doch jeder, wozu die da sind. Und ein ordentlicher Jude hat sowas. Das macht man so. Ja, okay, mit 600 Litern Hände waschen. Aber da sind sie wenigstens groß genug, da kommen keine unbequemen Fragen auf. Und schön waren sie. Die waren vom besten Töpfer der Stadt. Die konnte sich nicht jeder leisten. Wir lassen uns unseren Glauben was kosten. Und dabei fing das doch alles mal ganz anders an. Was waren das für Zeiten, wo man diese Waschung noch als Befreiung erlebte, wo sie ein bewegendes Symbol der Reinigung Gottes von unserer Schuld waren, wo uns die Waschungen vor dem Essen ganz praktisch und unmittelbar vor Krankheiten und Seuchen bewahrten. Ethnologen begründen übrigens heute hauptsächlich mit diesen rituellen Waschungen und Reinigungsgeboten der Juden das Überleben des Volkes Israel über die vielen Jahrtausende. Kannst du dich daran noch erinnern, wo du am Abend kaum erwarten konntest, Gott den ganzen Tag zurückzugeben, auch dein Versagen, deine Schuld? Wo du Vergebung als solch ein reinigendes Wasserbad des Heiligen Geistes erlebtest, wie es uns im Epheserbrief beschrieben wird? Wie du hinterher befreit und fröhlich fast wie aus einer Dusche gestiegen bist? Und es schien, als wolle die Sonne selbst an diesem Abend für dich nicht mehr untergehen. Und dann hast du mit Gott geredet an dem Abend. Und als du früh am Morgen aufgewacht bist, hast du wieder mit ihm gesprochen. Und hast ihm geschworen, dass alles ihm gehört, dass dein ganzes Leben in seinen Händen liegt. Du hast jeden Monat den 10. sofort überwiesen von deinem Gehalt. Und wenn Not am Mann war, dann hast du sofort gewusst, wer dafür zuständig ist, um diese Not zu lindern. Nämlich du und nur du ganz alleine. Und das hast du gerne gemacht. Das hast du voller Freude gemacht. Und Mitarbeiter bist du geworden in deiner Gemeinde. Was war das für ein Fest? Du konntest den Feierabend kaum erwarten, damit es endlich losging in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in der Band, im Seelsorgeteam, bei der Evangelisation. Und was war das für eine gute Gemeinschaft, für ein Miteinander mit den Mitarbeitern? Jesus war greifbar unter uns. Was wurde da gebetet? Was wurde da gebangt? Dass Menschen zu Jesus finden, dass Not gelindert wird, dass Kranke gesund werden. Und nachdem alle schon ihr ganzes Geld zusammengelegt hatten und immer noch 1.000 Euro fehlten für die nächste Veranstaltung, da habt ihr alles auf den Weg gebracht, damit das gelingt. Und heute schauen wir auf diese Dinge zurück und viel Verpackung von all dem steht wie diese 6 Krüge in unserem Leben herum. Vielleicht sogar noch ganz vorn am Eingang. Alle können es sehen. Dein Bibellesen am Morgen, das findet wohl noch statt. Vielleicht überweist du auch immer noch den 10. Jedenfalls das, was damals der 10. war, die Gehaltserhöhung inzwischen ausgenommen. Und deine Mitarbeit? Ist davon nur noch ein riesengroßer Krug übrig geblieben, sichtbar für alle? So groß, dass niemand aber auch wirklich reinsehen kann, was da drin ist, was da dahinter ist? So schön, dass sich keiner traut, Fragen zu stellen? Und wisst ihr was? Das kann nicht nur uns persönlich passieren, das kann sogar ganzen Gemeinden passieren. Ich war letztens in der KV-Sitzung eingeladen und ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen. Und wir machten uns dort Gedanken über die Zukunft unserer Gemeinde. Und als ich in meiner mir zu eigenen Art leidenschaftlich über Visionen schwärmte, die ich so habe, wenn ich unsere Gemeinde sehe und die Möglichkeiten, die sich da auftun, wenn ich an unsere Gemeinde denke, da winkte einer der Anwesenden ab und meinte, naja, hoffentlich ist das nicht wieder so eine Aktion wie viele schon vorher, die grandios starten und dann am Ende im Nichts enden. Und ich konnte das so gut verstehen. Ich wusste haargenau, was der Betreffende meint. Wir haben nichts davon, einen neuen leeren Krug neben die anderen Krüge zu stellen. Der Frust über all die Krüge, die da schon stehen, der ist inzwischen so groß, dass es alles braucht, aber ganz sicher keinen neuen Krug. Versteht ihr, unser schickes Gemeindehaus da drüben, der Spielplatz dahinter, unsere Jugendarbeit, unsere tolle Musik, unsere Freizeiten, unsere finanzielle Unabhängigkeit, unsere Mitarbeiterkreise, das alles können leere Krüge sein. Das können riesengroße Fassaden sein, hinter denen wir uns als Gemeinde verstecken, damit niemand entdeckt, wie leer wir eigentlich sind. Und ihr Lieben, ich will dabei nicht auf andere mit Fingern zeigen. Ich will mich selbst immer wieder auch hinterfragen. Wie echt ist das, was du tust? Was ist von dem, was du in deiner Schaufensterauslage anbietest, in deinem Herzen auch wirklich im Angebot? In der Offenbarung 3, da gibt es die 7 Sendschreiben und da schreibt Jesus durch den Johannes Dinge, die möchte man fast nicht aussprechen. Der Gemeinde in Sardes sagt Gott zum Beispiel, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Schlimmer geht's nimmer. Und ich habe eine riesengroße Angst, dass wir das unter uns kultivieren, dass wir das dulden, dass wir das zulassen, dass wir uns darin sogar übertreffen, uns einander Dinge vorzuleben, ohne sie auf Echtheit zu prüfen. Aber was machen wir nun? Selbstbefreiungsversuche werden kläglich enden und unsere eigenen Bemühungen, das haben wir schon festgestellt, die sind schon am Ende. In diese Spannung hinein, in diese Mischung aus Peinlichkeit, Blamage, dem Eskalieren der gesamten Party, spricht Maria, wie ich finde, einen so befreienden Satz. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Ein so kurzer und so wegweisender Satz. Der nimmt irgendwie die gesamte Verantwortung von dem Hausvater und lenkt den Blick mit einem Mal, zumindest aus der Sicht von uns, die wir die Geschichte lesen, allein auf Jesus. Dieser Satz ordnet auch ein Stück des Durcheinanders, was da aufgebrochen sein wird, wo jeder eine andere Idee hatte, um das Problem zu lösen. Wo eigentlich alles gesagt war, bloß noch nicht von jedem. Von jetzt an sind die Blicke auf den einen gerichtet. Was der euch sagt, das tut. Das setzt aber voraus, dass wir dem vertrauen, dass wir auf ihn sehen, dass wir alles von ihm erwarten. Ich hätte euch am liebsten heute einen meiner Hunde mitgebracht, und zwar meine Nudel. Das ist mein Lieblingsdackel zu Hause. Und wenn wir früh aufstehen und die gefressen hat und ich am Frühstückstisch sitze, von da an sitzt die vor mir wie eine Porzellanfigur. Die starrt mich an und wendet ihren Blick nicht mehr von mir. Sie wartet nur darauf, was ich sage, dass ich endlich was sage und zur Tat schreite. Sie weiß genau, für sie wird der Tag erst losgehen, wenn mein Tag losgeht. Wir lesen mit meiner Frau immer noch die Losung und wir beten am Ende unseres Frühstücks noch und wir nehmen uns das oft so zum Beispiel und sagen, guck dir mal die Nudel an. Von der wollen wir das lernen. So wollen wir heute diesen Tag beginnen und auf unseren Herrn starren. Der ist es sogar egal, wenn meine Frau was zu ihr sagt. Das ignoriert die. Manchmal schielt sie so leicht rüber, aber behält immer noch mich im Blick, als möchte sie mich fragen, gilt das eigentlich, was die da hinten sagt? Hat das mit mir zu tun? Wisst ihr, aber genau das ist es. Wir müssen frei werden, uns nach dem zu richten, was andere so sagen. Frei von der Knechtschaft, das zu tun und das als verbindlich zu erachten, was unser Arzt, unser Anwalt, unser Finanzberater, unser Therapeut und unser Professor uns anbieten. Das alles ist optional, aber das, was Jesus im Angebot hat, das sichert uns das Leben und volle Genüge, wie es die Bibel sagt. Glücklich werden wir nur durch das, was Jesus sagt und Jesus tut. Und dann endlich gibt Jesus das Signal zum Aufbruch. Und dazu nimmt er komischerweise die Beteiligten vor Ort mit hinein. Er gibt die Anweisung, füllt die Krüge mit Wasser. Auch das noch. Jetzt wird's noch mal richtig peinlich, denn jetzt bekommt auch der Letzte mit, dass die Krüge leer waren. Dass die da nur zur Schau standen. Dass es hier im Haus gar nicht so fromm zugeht, wie es die Krüge einen weiß machen wollen. Ja, es kann unglaublich peinlich werden, wenn Jesus in unserem Leben aufräumt. Wenn er Schuld und Versagen, Gottlosigkeit und anderes in unserem Leben aufdeckt. Das, was wir immer so schön voreinander zugedeckt haben. Da, wo wir vielleicht sogar den Spieß umgedreht haben. Wo wir aus der Not die Tugend gemacht haben. Und das zu unserer Stärke stilisiert haben. Und dann der nächste Schock. Schöpft und bringt es dem Speisemeister. Das geht gar nicht. Dieses Wasser, das war im Prinzip so, wie es in die Krüge kam, geheiligtes Wasser. Man musste beim Reinigen aufpassen, dass man mit der ungereinigten Hand das Wasser nicht berührte. Da kann sich nicht jeder Pfiffi drüber hermachen und mal einen Schluck draus nehmen. Und Jesus ignoriert das. Das kann man nicht, das macht man nicht. Das geht jetzt aber zu weit. Alles das ignoriert Jesus. Es ist, als möchte er demonstrieren, wenn aus deiner Frömmigkeit und all deinen Bestrebungen du und andere nicht satt werden, dann ist das für die Katze. Denn wer zu Jesus gehört und tut, was er sagt, der bekommt den eigenen Durst gestillt. Und der stillt den Durst der anderen. Von Jesus wird uns in der Bibel gesagt, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und dieser Text zeigt das. Jesus sagt, wann es losgeht. Jesus sagt, was eingefüllt wird. Jesus bestimmt, was dabei herauskommt. Ich habe an der Stelle gemerkt, wie weit ich davon entfernt bin. Von meinen Vorstellungen, von dem, was ich glaube, leisten zu müssen, von meinen Konzepten, von meinen Plänen, von unseren Organigrammen, von unseren Sitzungen und unseren Bemühungen. Und das eigentliche Wunder, ihr Lieben, das geschieht fast unbemerkt, ganz am Ende. Da steht doch, er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jetzt kommen wir ans Ziel. Darum ging es. Und deshalb passieren Wunder auch nicht am Strand mit dem Glas Bier in der Hand, sondern Wunder haben immer eine Ausrichtung, ihn groß zu machen, seine Herrlichkeit zu offenbaren und Menschen in eine Beziehung mit ihm zu führen. Während das ganze Spektakel für die einen nur eine geile Fete bleibt, wird es für Jesu Jünger zum Schlüsselerlebnis ihres Glaubens. Das ist das größte aller Wunder, wenn Menschen vom Tode zum Leben durchdringen. Wenn Menschen den erkennen, der das Leben ist. Lasst uns gemeinsam unseren Blick deshalb immer wieder auf den richten, auf den Mann am Kreuz, auf Jesus. Deswegen steht das Kruzifix dort vorne. Da soll unser Blick hingerichtet werden. Da sollen wir früh am Morgen hinschauen, das den ganzen Tag vor Augen haben, bis zum Abend. Lasst uns ihn ansehen, so wie meine Nudel mich jeden Morgen ansieht. Lasst uns alles von dem Mann am Kreuz erwarten, auch das, wo du eigentlich schon resigniert hast. Er hat dort das gesamte Ausmaß seiner Herrlichkeit uns offenbart. Und dann gebe es Gott, dass wir uns das zurufen, was Maria den Leuten damals sagte. Verabschiedet euch doch heute mal am Ausgang mit den Worten, was er euch sagt, das tut. Macht das mal zu eurem gegenseitigen Wunsch in diesem Jahr. Stellt euch vor, das wird unter uns zur Tradition, dass wir uns im Dorf auf der Straße noch hinterherrufen, über die Straße hinweg und denkt dran, tu, was er sagt. Und dann wollen wir uns das mitteilen, was er uns sagt. Dann wollen wir einander teilhaben an dem, was er tut. An der Unglaublichkeit seines Redens in unserem Leben. Was wäre das für ein Lobpreis Gottes? Was wäre das für ein übernatürlicher Weg, wenn er jeden Tag aufs Neue in unser Leben hineinsprechen darf? Was für ein Wunder. Amen.